die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu der heutigen HRM-Hacks-Folge. Präsentiert von der Retention Pro, der Mitarbeiter Engagement und Employee Benefits Expo, die am 10. April live in Wiesbaden stattfindet. Und unter www.retentionpro findet ihr alle Details dazu. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Christoph Leser zu Corporate Social Responsibility. 5 Hacks, wie Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, Mitarbeiter binden und ihre Arbeitgebermarke stärken. Christoph ist ja eigentlich von Haus aus schon jemand, der aus dem Bereich BAV kommt, war aber vorher 10 Jahre in der Unternehmensberatung PwC, dann Geschäftsführer von Treu Commerz und ja, ist jetzt mit Penzilla, einem BAV-Softwarelösungsanbieter, der alles um die betriebliche Vorsorge automatisiert und damit eine gute Grundlage schafft, das auch gut zu managen. Papa von 2 Jungs, also passt hervorragend zu mir als Papa von 2 Mädels. Münchner, sag mal, Bergburen. Und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Christoph Leser.
Hi Alexander, vielen lieben Dank für die herzliche Intro. Und genau, dann müssen wir unsere 4 Kids dann mal zusammenbringen und schauen, wie gut das matcht.
Genau, mal in die Berge gehen, wandern, dass sie ordentlich müde sind abends. Ja?
Ganz genau, sehr gut.
Das ist immer eine gute Alternative, ja. Ja, du, Corporate Social Responsibility als Einstieg, ich hätte es gesagt, in der aktuellen Weltlage, ist das überhaupt noch Trend?
Das ist eine gute Frage, Alexander. Ist Corporate Social Responsibility eigentlich ein Trendthema? Ne? Ich glaube da nicht an den Trend in der Form, wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt, also gutes Unternehmertum mit gesellschaftlicher Verantwortung, ist, glaube ich, nichts, was irgendwelchen Trends unterliegt. Und wenn man sich das mal in der Historie anguckt, ne, so ein ehrbarer Kaufmann zu sein, das geht sehr weit zurück. Und du hast ja vorhin auch so schön mit Glück auf begrüßt. Die Verantwortung, die Unternehmen für ihre Mitarbeitenden übernommen haben, ist ja in der Historie sehr, sehr schön zu sehen. Und das beginnt bei tatsächlich ja Kohlesäcken, die den Mitarbeitenden zum Heizen zu Hause zur Verfügung gestellt wurden, über Betriebswohnungen, die im großen Stil gebaut wurden, bis dann eben hin zu den modernen Varianten von Zusatzbausteinen, Zusatzbenefits oder wie man immer das auch nennen möchte, was Arbeitgebende und Unternehmen ihren Mitarbeitenden da zur Verfügung stellen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, wo so an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch die Sitten ein bisschen verrohen oder der Anstand zu wünschen übrig lässt, sind vielleicht die Unternehmen umso mehr in der Verantwortung, als gute Unternehmer und als ehrbare Kaufleute Corporate Social Responsibility vielleicht sogar ein bisschen traditioneller zu interpretieren. Und daher, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es ein Trendthema ist, sondern was tief verankert ist, indem wir Unternehmen eigentlich eine Rolle in der Gesellschaft spielen.
Bin ich voll bei dir. Also hätte ich nicht schöner sagen können. Also da liegen wir voll auf einer Wellenlänge. Ich finde auch, dass uns das als, ich sag mal, zentraleuropäische Unternehmerinnen und Unternehmer oder wie man aus amerikanischer Sicht gerne ja mal sagt, Old Europe, das uns ausmacht. Und ich glaube, es ist ein völlig anderer Ansatz auch des Unternehmertums versus einer maximal geleveragten Unternehmensveranstaltung, würde ich es mal nennen, ja, wo es super cool ist, mit möglichst wenig Einsatz viel zu hebeln, um das mal so zu beschreiben. Und ich glaube, dass wir mit einem ehrbaren Kaufmann-Ansatz, wie du es genannt hast, und auch einer Verantwortung einfach auch in Zukunft noch andere Chancen haben werden. Ich glaube, das wird noch viel wichtiger.
Von daher, also da bin ich auch zu 100% fest davon überzeugt, ja, absolut.
Und ich sag mal, wir werden es jetzt, bin mal sehr gespannt, hätte man ja vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir mal vielleicht ein spannender Forschungsstandort sind und spannender als Amerika werden könnten. Ja, also, aber das sind genauso Aspekte, die auch dann auf einmal da zusammenkommen.
Ja, und das Interessante ist ja, die Unternehmen sind ja als Arbeitgebende, als ja, wesentlicher Teil in der im sozialen Gefüge auch für viele Menschen ein sehr starker Fixpunkt. Ne? Also am Ende ist es so, natürlich hängt auf der einen Seite das Gehalt dran, aber der Arbeitgeber und das Unternehmen, in dem man tätig ist, ist ja viel mehr für die Leute. Ich meine, das ist ein, wie sage ich, ein sozialer Fixpunkt, wo man Menschen trifft, mit denen man viel Zeit verbringt, wo sich oft natürlich auch viele Freundschaften und sogar familiäre Verbindungen unter Umständen auch herausbilden. Und da passiert ja viel. Also die Leute unterhalten sich am Arbeitsplatz über Dinge, die sie bewegen, über Dinge, die sie verunsichern. Und der Arbeitgeber kann da in unserer Wahrnehmung was sehr, sehr stark Einfluss drauf nehmen, was eigentlich so ein stabiles Gefüge ist. Es geht von der Thematik, welche Dinge werden akzeptiert, wenn es um, sag ich mal, auch politische Gesinnungen geht. Es geht um Akzeptanz, es geht um kulturelle Vielfalt und die Dinge, die werden ja im Arbeitsleben sehr stark eigentlich verankert. Ja, und deswegen, was wir halt sehr stark wahrnehmen, ist, die Menschen sind natürlich gerade verunsichert. Klar, es gibt viele Unternehmen, die in Restrukturierungsinitiativen sind. Das geht wirtschaftlich auf und ab. Ja, Lebenshaltungskosten steigen. Wir stehen jetzt vor der Wahl, wo auch unklar ist, was danach in Deutschland passiert. Ja, wenn man sich die Wahlprogramme anguckt, dann haben wir da auch eine große Vielfalt in Dingen, die die Arbeitnehmenden betreffen, im Sinne von, wie entwickeln sich denn eigentlich Pflegesysteme bei uns? Wie entwickelt sich ein Krankenkassensystem bei uns? Was heißt das in den Beiträgen, die dazu führen? Das sind ja alles Dinge, die die Leute am Ende auch im Geldbeutel spüren. Und das führt zur Verunsicherung. Mhm.
Was hast du uns denn für konkrete Hacks mitgebracht? Was würdest du sagen, auf was soll man achten? Was sind so deine Tipps?
Ja, also wir sehen, dass Arbeitgeber einige Hebel haben, um den Mitarbeitenden dieses Thema Unsicherheit so ein bisschen zu nehmen. Ja, und natürlich ist der Einfluss auch nicht unendlich. Aber wenn wir bei den Themen bleiben, die ich gerade angesprochen habe, alles, was quasi so ein bisschen im Bereich der sozialen Absicherung spielt, dann hat der Arbeitgeber wahnsinnig viele Möglichkeiten, seine Mitarbeitenden zu unterstützen. Das fängt beim Thema an, welche Gesundheitsleistungen kann ich unterstützen, wie kann ich meinen Mitarbeitenden helfen, vielleicht länger gesund zu bleiben durch Vorsorgeprogramme. Das geht weiter mit dem Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ist ja ein sehr großes Thema. Jeder Vierte wird im Schnitt einmal im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig, ja, zumindest vorübergehend. Das heißt, das ist schon auch ein wirklich sehr hoher Anteil, was zu Verunsicherung führt, was wirtschaftliche Probleme mit sich bringen kann. Da kann der Arbeitgeber wahnsinnig viel Risiko rausnehmen und seinen Mitarbeitenden Sicherheit geben. Und dann natürlich, du hast es ja in der Einleitung gesagt, dass ich quasi aus der BAV-Welt komme, die ganze Frage, was passiert mit unserer Rente? Also jetzt, das ist ja ein Thema, was wir jetzt gerade in der Wahl sehr stark wahrnehmen. Also die ganze Frage, wie wird eigentlich unser Rentensystem zukunftssicher aufgestellt, was können wir als junge arbeitende Gesellschaft dann von unserer Rente noch erwarten? Und auch da hat der Arbeitgeber eben Möglichkeiten, entgegenzuwirken und ja, Sicherheit zu geben. Und wenn wir jetzt über konkrete Hacks sprechen, dann ist das Allerwichtigste für uns ein Hack für Unternehmen und für Personalabteilungen, erstmal eine Strategie zu haben, was man eigentlich erreichen möchte mit seinen Benefits. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man sagt, ich möchte gerne ein Jobrad anbieten, dann ist das ja ein total cooler Benefit für alle, die Fahrrad fahren. Ja? Für die, die eben mit dem Auto viel unterwegs sind oder anderweitig öffentlich oder vielleicht auch beeinträchtigt sind und nicht Fahrrad fahren können, ist der Benefit halt so lala. Ja? Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich angucken, Was möchte ich denn eigentlich mit dem Benefit auch erreichen? Also wen möchte ich erreichen? Das ist, glaube ich, in der Strategie sehr, sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite auch, was möchte ich also erreichen? Also die Frage im zweiten Hack, welche Unternehmensziele kann ich eigentlich unterstützen? Und wenn mein Incentive zum Beispiel sein sollte, ich möchte gerne besonders attraktiv für weibliche Arbeitskräfte sein, dann habe ich Möglichkeiten in diesem Bereich, in dem wir stark sind, im Bereich der betrieblichen Vorsorge, auch spezifisch Programme auszuprägen, die mir eben vielleicht die Attraktivität erhöhen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Ich gebe mal ein Beispiel. Gender Pension Gap ist, glaube ich, ein Begriff, der sich ja sehr gut etabliert hat. Frauen haben im Schnitt deutlich weniger Rente als Männer, weil sie aufgrund von Elternzeiten, Pflegezeiten weniger lang erwerbstätig sind. Da kann ich als Arbeitgeber super gegensteuern. Ja, also, wenn ich zum Beispiel als Arbeitgeber sage, ich zahle während Elternzeiten Beiträge zu einer betrieblichen Altersvorsorge, dann schließe ich eine Lücke. Eine Lücke, die sonst normalerweise quasi zu beitragsfreien Zeiten führt und die den gesetzlichen Rentenanspruch reduziert. Das heißt, wenn man sich ein Bewusstsein schafft, was ist die Strategie, die ich eigentlich verfolge mit meinen Benefits, und im zweiten Schritt dann auch spezifisch Benefits danach ausgestalte und nicht einfach mit der Gießkanne vorgehe, habe ich einen sehr, sehr starken Hebel, auf das Thema unternehmerische Verantwortung einzuzahlen.
Spannend. Hast du noch mehr Beispiele, wie sozusagen das auf die Unternehmensstrategie einzahlen kann?
Ja, klar. Also da gibt's natürlich noch einiges an Möglichkeiten. Also man kann ja zum Beispiel auch, wenn man, ne, was wir gerade in der Breite auch sehen, ist eine sehr hohe durchschnittliche Anzahl an Fehltagen, krankheitsbedingte Fehltage. Das ist ja was Unternehmen umtreibt, aber was ja auch zeigt, dass vielleicht bei den Mitarbeitenden, ja, weiß ich, besonders stark gerade irgendwie durchschlägt, dass die Leute halt mehr krank sind. Das ist ja auch was meine Unternehmensstrategie tendenziell zuwiderläuft, wenn meine Mitarbeitenden viele Ausfallzeiten haben. Das kostet viel Geld. Ich habe entsprechend auch Schwierigkeiten in der Produktivität. Da kann ich natürlich sehr gut entgegenwirken über diese Konstrukte in der betrieblichen Krankenvorsorge. Das heißt, als Arbeitgeber schaffe ich Möglichkeiten, mit Vorsorgebudgets den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Massagen in Anspruch zu nehmen, Heilpraktika-Anwendungen in Anspruch zu nehmen, mehr Vorsorgeprogramme auch in der klassischen medizinischen Vielfalt irgendwie wahrzunehmen. Also das heißt, da ist sehr, sehr viel Möglichkeit gegeben, wo der Arbeitgeber ja, also Hebel ansetzen kann, um da auf seine strategischen Ziele einzuzahlen.
Also fasst nochmal kurz zusammen. Also erster Hack war, überhaupt eine Strategie entwickeln.
Ja? Genau. Also da ist die Frage, welche Rolle spielen meine Benefits? Welchen Zweck sollen die unterstützen? Ne, also ganz klar, wirklich eine echte Strategie dafür zu haben.
Und dann eigentlich die Anschlussempfehlung, diese Strategie mit der Unternehmensstrategie in Einklang zu bringen.
Ganz genau. Und daraus abzuleiten, was sind die konkreten Anknüpfungspunkte, wie meine Benefits ausgeprägt werden. Was nämlich viele Arbeitgeber beim Thema Benefits nicht wissen, ist die extreme Ausprägungsvielfalt, die da ist. Also ich kann meine Vorsorgebenefits wirklich sehr, sehr unternehmensspezifisch ausprägen. Ich kann zum Beispiel auch incentivieren, dass die Betriebszugehörigkeit steigt. Wenn ich einfach vielleicht in einer Region bin, wo ich mich schwer tue, neue Mitarbeitende zu finden und daher umso mehr darauf angewiesen bin, meine Mitarbeitenden zu halten, bin ich zum Beispiel in der betrieblichen Altersvorsorge extrem frei in der Ausgestaltung. Ich kann als Arbeitgeber Betriebszugehörigkeit durch Jubiläumszahlungen unterstützen. Ich kann meinen Arbeitnehmenden in Abhängigkeit ihrer Dienstjahre, die sie bei mir im Unternehmen sind, spezifische Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge bezahlen. Ja, also da sind der Fantasie annähernd keine Grenzen gesetzt. Mhm. Aber das muss man halt wissen. Ja, und dann kann ich eben sehr spezifisch ausprägen, was ich mit diesen Benefits eigentlich erreichen möchte.
Spannend. Also du siehst, es arbeitet bei mir auch schon im Kopf. Ja, okay, jetzt haben wir die Unternehmensstrategie und die Benefits daran ausgerichtet, haben uns überlegt, okay, wie machen wir das? Was wollen wir erreichen und wie können wir das erreichen? Wie geht's dann weiter?
Der nächste Schritt ist, und das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt, ist nämlich tatsächlich die Kommunikation der Benefits. Also daran scheitern leider die meisten Benefit-Konzepte. Es gibt auch einige Studien am Markt, die da so drauf gucken. Und was wir sehen, ist, dass wir eine extreme Diskrepanz haben zwischen der Anteil von Unternehmen, die gewisse Benefits anbieten, und dem, was die Mitarbeitenden darüber wissen. Also im Schnitt hast du da wirklich relativ großen Spread.
Ja, das war bei uns gerade auch wieder so ein super Fehler, ja. Weil durch diese ganze Corona-Verwerfung und die damit entstandenen Personalwechsel einfach das Benefit-Wissen auch auf einmal nicht mehr da war. Und das mussten wir unsere Kommunikation mal wieder neu aufsetzen.
So ein klassischer Ablauf ist, wenn wir jetzt mal auf Neueinstellungen gucken, ne, man erzählt den Bewerbern im Bewerbungsgespräch, was man für tolle Benefits hat. Mhm. Und die sind davon auch dann unter Umständen im besten Fall begeistert, ja, nehmen das mit. Dann lesen sie vielleicht im Arbeitsvertrag auch nochmal davon. Dann vergeht ein bisschen Zeit, bis die eigentliche Einstellung beginnt. Und im Onboarding prasseln dann unendlich viele Informationen auf die Leute ein, ne? Aber in der Onboarding-Mappe steht bestimmt irgendwo was zum Thema Benefits, egal ob digital oder analog oder wie auch immer das gehalten wird. Und wenn dann mal so der erste Rausch an Informationen an den neuen Kolleginnen vorbeigezogen ist und die anfangen zu arbeiten, dann haben die keine Ahnung mehr, was ihnen eigentlich zum Thema Benefits irgendwann mal erzählt wurde. Und dann sind Arbeitgeber frustriert, weil sie sagen, wir haben da so tolle Benefit-Programme, aber irgendwie nehmen es die Leute nicht in Anspruch. Und die Mitarbeitenden umgekehrt, die sagen so, ja irgendwie, ich weiß gar nicht, aber eigentlich dachte ich, hier gibt's irgendwie coole Benefits, aber ich merke gar nichts davon.
Ja.
Und deswegen, das ist halt das Thema, ne? Also tatsächlich zu sagen, wie kommuniziere ich das richtig, dass es zu meinem Unternehmen passt. Und da gibt's ehrlich gesagt nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. In natürlich irgendwie sehr digitalen, hybriden Arbeitsumfeldern, da brauche ich einen Kommunikationsansatz, der dieses Muster unterstützt. Ja, das heißt, ich muss mich natürlich in die vorhandenen Kommunikationstools mit einbetten, auch als Anbieter, ne? Vielleicht auch Teams Chat, Slack Chat, whatever Möglichkeiten nutzen, die asynchrone Kommunikation auch irgendwie zu ermöglichen. Es reicht halt nicht, das einfach auf die Internetseite zu stellen.
Nee, also bei uns war immer das beste Mittel, 2-3 Termine anzubieten, wo man mal eine halbe Stunde die Dinge durchgeht, ja? Mit dem Experten oder der Expertin, die uns da betreut und begleitet, ja.
Ja, das also wir
auch witzigerweise in Anführungszeichen gerne wahrgenommen, ja. Und danach gibt's auch immer wieder welche, die sagen, oh, jetzt mache ich doch mit, ja.
Genau, also wir würden das so unterstreichen, also was wir schon sehr klar sehen, das ist am Ende ist es so eine Potpourri aus Sachen, weil, also gerade wenn wir über die Dinge sprechen, die ich vorhin angesprochen habe, irgendwie Absicherung von Krankheitsrisiken, Absicherung von Berufsunfähigkeit, Rentenvorsorge, das sind ja Dinge, da sprechen wir letztlich über Versicherung, Absicherung im weitesten Sinne, also das sind Themen, die eine gewisse Komplexität mit sich bringen. Und da fängt es ja schon damit an, dass man erstmal ein Bewusstsein auch schaffen muss, was den Leuten da, sag ich mal, auch für ein Komplex begegnet und auch welche Notwendigkeit da ist. Ne? Und da braucht es einfach am Ende einen hybriden Ansatz in der Kommunikation. Der kann durch Informationsveranstaltungen vor Ort unterstützt werden. Natürlich mit dem ganz klassisch, vielleicht gibt es ein Plakat, einen Aushang, ein schwarzes Brett, was auch immer. Aber eben unterstützt auch durch dann Kommunikationswege, die, sag ich mal, auf der Höhe der Zeit sind. Ja? Wichtig ist eben an der Stelle, dass man das einbettet. Also wir merken immer wieder, dass da Frustration entsteht, wenn die Arbeitgeber sich Mühe machen, aber es halt am Ende nicht bei den Mitarbeitenden ankommt. Und wie ich vorhin gesagt habe, mit dieser Thematik, mit der wir uns beschäftigen, die ist halt auch so, nicht jeder hat Lust, sich mit seinem Alter auseinanderzusetzen. Das heißt, du musst natürlich auch ein bisschen ja, Awareness schaffen, ein bisschen Bewusstsein fürs Thema schaffen. Und ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir die Leute in der Breite damit konfrontieren, was so eine durchschnittliche Rente ist, die man in Deutschland aus der gesetzlichen Rente bekommt, da werden die Gesichter oft ziemlich lang. Ich weiß nicht, ob du weißt, was so im Durchschnitt die Bruttorente ist, die den Rentner heute bekommt.
Also ich weiß nur, dass mein aktueller Rentenanspruch irgendwie 142 Euro ist. komme ich nur bedingt weit, ja.
Da könnte man dir jetzt auch unterstellen, Alexander, du hast offensichtlich zu wenig gearbeitet. Nein, aber also mal genau die Ernsthaftigkeit da zurückzubringen. 1.600 Euro. 1.600 Euro brutto ist das durchschnittliche Rentenniveau. Davon gehen noch Beiträge zur Krankenversicherung, zur Pflegeversicherung weg und so weiter. Und wenn man das gegenüberstellt mit einem durchschnittlichen Lebenshaltungskosten von über 3.000 Euro, 3.200, dann sieht man, dass da einfach eine große Lücke da ist. Und Das ist nur eins der Beispiele, ja, wo man einfach mit einer klaren Botschaft, die man in der Kommunikation einbettet, den Mitarbeitenden überhaupt ein bisschen die Augen öffnet. Ja, und damit dann auch einen guten Anknüpfungspunkt hat. Es braucht in gewisser Weise Erklärung und Aufklärung, ja, um dann überhaupt über Lösungen sprechen zu können. Was wir da merken beim Thema Kommunikation, also wie ich vorhin gesagt habe, auf der Höhe der Zeit, ne, du hast natürlich recht, viele Kolleginnen und Kollegen finden es super, zu Infoveranstaltungen zu gehen, da im persönlichen Kontakt zu stehen. Gerade wenn wir auf die jüngeren Generationen gucken, bei denen ist es oft ein bisschen anders. Ne? Die wollen sich das vielleicht in Ruhe zu Hause abends irgendwie auf dem Sofa mal ein bisschen durchscrollen, irgendwie mit Videocontent das Ganze untermauert wissen, dass das halt auch in die Art der Informationsverarbeitung passt. Und wenn man da als Arbeitgeber drauf einzahlt, dann wirken die Benefits eben auch wieder ganz anders. Dann haben die Leute auch Bock, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht sonst eher ein bisschen schnöde sind. Und wie gesagt, also wir sehen, da kriegt man auch 22-Jährige dazu, sich mit der Rente auseinanderzusetzen.
Ja, ist ja auch total sinnvoll, früh anzufangen. Ne?
Ja, ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Bogen tatsächlich zu unserem vierten Hack, weil wenn wir über so Dinge sprechen, die inhaltlich jetzt nicht jeden mit absolutem Sexappeal irgendwie ansprechen, ja, und betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung, da spricht ja schon fast ein bisschen das Beamtendeutsch zu einem. Da fällt es nicht so leicht im ersten Moment, diese Attraktivität und den Sexappeal natürlich herzustellen. Deswegen, was unserer Ansicht nach extrem wirkt, ist eine gute User Experience. Also wenn ich meine Mitarbeitenden wirklich mal so betrachte in dieser ganzen, in diesem, ja, Zugang zu dem Angebot, wie die sich auch im Privatkontext Dinge aussuchen, dann erwarten meine Mitarbeitenden eigentlich ein Erlebnis, wenn sie sich mit den Benefits auseinandersetzen. Das Erlebnis sollte dann so sein, wie wenn die ihren Neo-Broker aufmachen oder ihre Neobank oder wenn die irgendwie halt mit den sonstigen Dienstleistern, mit denen sie im privaten Kontext interagieren und was sie gut finden. Sowas ist eine Art von User Experience, die auch im Großen und Ganzen quasi in der Benefit-Welt, aber noch viel mehr dann in der betrieblichen Vorsorge extreme Wirkung entfaltet.
Das glaube ich, ja. Also, ja, sollte halt heute auch, sag mal, in die digitale Infrastruktur entsprechend dann eingebettet sein.
Genau, und weißt du, da braucht es auch gar nicht so viel dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da große IT-Programme und IT-Strukturen und so weiter irgendwie bei unseren Kunden benötigen, aber es macht halt einfach einen großen Unterschied, ob die Leute Bock haben, sich auf dem Smartphone irgendwie vielleicht im Bus auf dem Weg nach Hause oder so, da nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen oder ob die wissen, ich muss mich irgendwie sperrig da mit einem PDF-Flyer, der mir im Internet zur Verfügung steht, auseinandersetzen. Ja. Und das macht einfach einen sehr, sehr großen Unterschied und dieses Thema User Experience erleichtert den Zugang. Wir sind beim Thema, das, wie ich vorhin gesagt habe, eben nicht so unendlich zugänglich ist für jeden. Die Fakten sprechen eine klare Sprache und jeder weiß irgendwie, dass er was tun sollte, aber man hat dann doch halt einfach oft nicht so viel Lust, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn wir die Hürde runternehmen, noch eine gute User Experience, dann habe ich als Arbeitgeber den Effekt, dass ich natürlich am Ende auch von den Mühen, die ich reinstecke und von dem Geld, das ich reinstecke in ein gutes Benefit-Programm, auch den Effekt generiere, weil die Mitarbeitenden halt am Ende auch wirklich, ja, das Thema in Anspruch nehmen und für sich selber auch sagen, hey, das ist richtig gut. Also mein Arbeitgeber bietet mir da was ich vielleicht bei der Konkurrenz so nicht bekommen würde.
Mhm. Okay, jetzt haben wir das alles auch irgendwie für eine User Experience nice und sozusagen sexy BAV, ja?
Genau.
Woran würdest du noch denken?
Die hoffentlich zahlreich jetzt hier am Podcast zuhören, an die würde ich ehrlich gesagt am allermeisten fast denken, weil die Kolleginnen und Kollegen aus den Personalabteilungen, aus dem HR, das sind ja die Schultern, auf denen das Thema dann am Ende lastet und denen muss es Spaß machen. Das ist wirklich, das ist vielleicht der größte Hack. Also wenn ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer euch quasi mit dem Thema betriebliche Vorsorge und Benefit in Gänze auseinandersetzt, ich empfehle euch immer, sucht euch jemanden als Partner, mit dem das Thema Spaß macht. Und zwar nicht nur im Sinne von, wie man miteinander interagiert, sondern auch, wie viel Arbeit wird euch abgenommen? Entsteht durch ein neues Benefit-Programm mehr Arbeit in der Personalabteilung? Oder finde ich eine Lösung, die mir hilft, das Ganze aufwandsneutral auch bei meinen Mitarbeitenden zu platzieren? Weil wenn die HR-Abteilung keinen Bock auf die Benefits hat, weil sie Aufwand auf dem eigenen Tisch verursachen, dann sind alle Arbeiten, die ich mir vorher gemacht habe, für die Katz.
Nein.
Komm. Doch, und das auch zu Recht, weil ehrlich gesagt, keiner hat Bock auf Dateneingabe. Keiner hat Bock, irgendwie Excel-Anhänge in E-Mails zu verschicken und telefonisch hinter Dingen hinterher zu rennen. Das ist einfach Quatsch. Ja? Und da verstehe ich jede Personalabteilung, die sagt, wenn ich weiß, dass mir eine BAV oder ein anderes Vorsorgekonstrukt mehr Arbeit macht, dann habe ich ein sehr eingeschränktes Interesse, diesen Benefit bei meinen Mitarbeitern zu pushen. Obwohl ich weiß, dass es was Gutes ist, obwohl ich weiß, dass die davon profitieren. Aber es ist unverhältnismäßig unter Umständen mit dem, was bei mir an Arbeit lastet. Das heißt, HR ist der entscheidende Multiplikator bei dem ganzen Thema. HR genießt das höchste Vertrauen bei den Mitarbeitenden und ist die erste Anlaufstelle für alle Themen rund um Gehalt, Benefits etc. Das heißt, wenn bei HR keine Leidenschaft da ist, das Thema auch wirklich voranzutreiben, dann sickert das leider genauso durch die Unternehmung und durch die Firma. Und deswegen ist es da so wichtig, dass wir Konstrukte schaffen, wo HR aufwandsneutral mitarbeiten kann, den Benefit ganz klar herausstellen kann. Und wenn wir da eben die Punkte von vorher nochmal dazu nehmen, gute Kommunikation, gute User Experience, dann wird da eine sehr runde Sache drauf. Ja.
Heißt dann voll digitaler Prozess, ohne Medienbrüche.
Ganz genau, ja. Kein Verwaltungsaufwand. Und zwar wirklich und ehrlich Ende zu Ende gedacht. Also vom quasi Onboarding des Mitarbeitenden bis zur Abrechnung im Lohn und der Bereitstellung jeglicher Unterlagen, Vertragsunterlagen, Dokumente etc., dass das wirklich eine runde Sache ist. Dann haben wir die Chance, tatsächlich Benefits auszugestalten, die angenommen werden und womit der Arbeitgeber einen echten Beitrag zu Corporate Social Responsibility leisten kann. So sehr ich das immer schön finde, wenn sich Unternehmen in der Nachbarschaft engagieren und vielleicht den Zaun vom Kindergarten neu streichen, ja, macht es bitte weiter für alle, die es tun, aber am Ende ist die Frage, was ist der nachhaltige Impact auf die gesellschaftlichen Strukturen? Und wenn wir es schaffen, als Unternehmer und Unternehmerinnen unsere Mitarbeitenden vor Spätfolgen, ja, ihres Arbeitslebens sozusagen zu schützen und abzusichern, indem wir sie nicht irgendwie im Regen stehen lassen, wenn sie berufsunfähig werden, indem wir dafür sorgen, dass sie möglichst lange, möglichst gesund arbeiten und leben können und indem wir vor allem dann ein Alter im Wohlstand ermöglichen können, dann glaube ich, können wir als Firmen einen sehr, sehr signifikanten Beitrag zu einer gesellschaftlichen Stabilität leisten. Und das ist für mich eigentlich Corporate Social Responsibility.
Christoph, das war nochmal eine tolle Zusammenfassung unseres Themas zum Schluss. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja?
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Zeit und für deine Perspektive auf das Thema.
Ja, und wenn in allen Facetten interessiert, einfach in Wiesbaden Retention Pro wäre dafür die richtige Veranstaltung, um sich da einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.